ARD.
Bei kaum einem anderen Schriftsteller ist das Werk so eng mit dem eigenen Leben verbunden wie bei Peter Wawerzinek. Auch wenn seine Bücher, wie der Roman Rabenliebe, von Dämonen handeln, so sind die Texte doch voller Wärme und Hoffnung. Vor 70 Jahren wurde Peter Wawerzinek in Rostock geboren und wir feiern ihn, einen der bedeutendsten Schriftsteller dieses Landes. Wir feiern den Autor mit diesem Literaturcafé von NDR1 Radio MV. Mein Name ist Anke Jahns und ich freue mich, dass wir zu Gast sind in Miro. Herzlich willkommen, Peter Wawerzinek, und auch allen, die im Publikum sitzen. Peter, gerade wurde bekannt, dass du auch den Preis der Schiller-Stiftung bekommst. Wirst du auch bald ein Klassiker sein?
Geht in die Richtung. Ich habe sehr, sehr, sehr lange Zeit darauf geachtet, nach dem Bachmann-Preis, um Himmels Willen, keine Preise mehr zu kriegen. Es hat 14 Jahre gebraucht. So.
Vor 70 Jahren wurdest du in Rostock geboren. Das ist auch der Anlass für unser Literaturcafé von NDR 1 Radio MV. Du bist an der Ostsee aufgewachsen, in verschiedenen Heimen, verschiedenen Orten. Inzwischen lebst du in Sachsen-Anhalt. Bist du immer noch so ein Fischkopf?
Ja, wenn ich an die Ostsee fahre, dann ist immer den Leuten bewusst, dass ich erstmal ans Meer muss.
Was macht denn die Ostsee mit dir? Was hat die für eine Kraft?
Ich habe das, als ich in Berlin gelebt habe, immer gebraucht. Also regelmäßig, wenn ich dann zu voll war, bin ich ans Meer getreten und habe dann ins Meer hineingeschrien, aber auch Geheimnisse preisgegeben, mich beraten lassen von dem Meer und bin sehr viel losgeworden. An die Wellen, an den Wind. Mülltonne ist das Meer für mich geworden.
Aha, du bist große. Da was losgeworden, aber hast wahrscheinlich auch eine Art Trost gekriegt da durch das Meer?
Ja, weil es ja auch reicht. Man kann sich an die Steilküste hinsetzen und einfach nur den Blick ausloten bis zum Horizont und nebenbei läuft halt irgendwie immer was ab, was absolute Gedanken in den Kopf reinbringt. Obwohl man nichts gemacht hat, hat man den ganzen Kosmos durch und kann aufstehen, zurückgehen und ist eben wieder geerdet. Obwohl man aufs Wasser gesehen hat, das ist ganz schön verrückt.
Du lebst ja heute in Sachsen-Anhalt, hast du noch Sehnsucht?
Ich fahre regelmäßig an die Ostsee und manchmal beginne ich eine Lesung auch einfach mit: Im hohen Norden, am Ostseestrand, dort, wo die Winde schlafen gehen, dort siehst du mich, dort siehst du mich, dort siehst du mich mit einem Stein in der Hand. Am Ostseestrand, im Kreise, Kreise gehen, und eine Möwe ist mit dabei, die schert sich einen Dreck. Die ist mir wie ein Schatten treu, die haut nicht ab, die fliegt nicht weg. Und wir warten und warten und warten auf ein weißes Schiff, ein kleines Boot. Und wir wissen und wissen und wissen, hier gibt es kein SOS für meine Not, für meine Not. Und dann geht das Lied so weiter. Also ja.
Wir werden nachher ja auch von dir noch was hören aus deinen Büchern, wo das Meer auch eine Rolle spielt. Sie haben es gemerkt, wir duzen uns. Peter Wawerzinek war schon öfter Gast bei uns im Literaturcafé. Es fühlt sich einfach natürlich an. Es wäre jetzt gestelzt, wenn wir Ihnen ein Sie vorspielen würden.
Da käme ich auch durcheinander.
Ich käme auch durcheinander, natürlich. Aber ich komme noch bei einer anderen Sache durcheinander. Wir kennen uns nun schon einige Jahre und im ersten Interview habe ich einfach konsequent Peter Wawerzinek gesagt. Und du hast gesagt, ist egal. Dadurch hast du es mir durchgehen lassen und ich seit vielen Jahren sage ich im Radio oder Fernsehen, wenn ich über dich berichte, ja, Wawerzinek. Und du heißt aber Wawerzinek, oder nicht?
Also meine Adoptionsmutter Alice Wawerzinek hatte sehr darauf geachtet, dass das tonlos ausgesprochen wird, weil es sollte keine Besonderheit haben. Und ich hatte mir dann natürlich vorgenommen, dass jeder, der das falsch spricht, richtig spricht.
Aha,
ja? Also alles, was falsch bei Alice war, habe ich bejubelt, ja. Und als ich dann bei einer Spartakiade war, zum Weitsprung, wurde ein Baczynski aufgerufen. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn der Baczynski da nicht springt, dann springe ich jetzt. Und dann haben die gesagt, ja, und wie heißen du? Und dann habe ich gesagt, Wawrzyniec. Und dann haben die gesagt, das rufen wir doch die ganze Zeit schon. Und seitdem macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Also egal, wie ich genannt werde. Einmal wurde ich sogar Wasserziege genannt. Das hat mir so gefallen, dass ich das jetzt als Codewort in meinem Computerprogramm habe. Wasserziege.
Wir wollen zu deinem 70. Geburtstag natürlich über dein Werk sprechen, über verschiedene Bücher. Du bist mit leichtem Gepäck hier angereist, hast ein paar mitgebracht. Worauf können wir uns heute freuen?
Das Kind, das ich war, das war 1994. Also ich war am Prenzlauer Berg und wollte nicht mehr der Klon sein. Enfant terrible wurde das genannt. Ich wollte auch nicht direkt zur Szene im Prenzlauer Berg gehören. Und hatte gedacht, wenn das jetzt radikal ist, wenn das jetzt anarchistisch ist, sich zu einem Heimatdichter zu bekennen, da machst du das jetzt. Und dann habe ich angefangen, das erste Buch über meine Kindheit, meine Landschaft, die Menschen um mich herum zu schreiben. Und das hatte gleich einen ganz kleinen Erfolg gehabt. Und da habe ich gedacht, auf dem richtigen Weg.
Da wollen wir doch mal was draus hören. Das Kind, das ich war,
ja.
Eine Liebeserklärung an Mecklenburg-Vorpommern.
Meine Heimat ist Mecklenburg. Meine Vaterstadt Grimm, meine Muttersprache wohnt in der Gesichtsfarbe der wetterfesten Bauern. Von den Tieren auf den Wassern habe ich meine Fröhlichkeit. Und den Schollen im Wasser verdanke ich meinen Ernst. Und die Traurigkeit der Quallen nahm ich bei der Hand. Ich bin ein Liebhaber von geborgenen Feuern, wie sie in den Räuchertonnen der Fischer lodern. Und ich kann zwischen Steinen hingestreckt die Nacht am Meer ausharren. Ich bin ein großer, großer Wolkengucker. Ich wurde geboren und weigerte mich zu atmen. Mein Puls ging mit den Jahreszeiten. Als ich ins Heim gesteckt wurde, war ich ein zarter Same, ein nichtiges Korn im Sand. Und ich wuchs auf in einer Natur mit steifen Nord- und Nordost. Mit hartnäckigen Windböen gespickt kamen meine Jahre. Da, wo ich herkomme, geben windschiefe Krüppelkiefern am steilen Ufer der Landschaft ihre Note. Und die Postfrau wusste alles und kannte jeden und stand viele Stunden mit den Leuten herum, um alles und jedes zu bereden. Da, woher ich bin, hält man sich Schweine und bernsteinfarbene Hühnchen. Ruft die Hühnchen, dass sie kommen, bring ihnen Körner als willkommen, seltener Schafe. Wie der Böttchermeister zu Kröbelin, dem zwei wollige Knäuel im Kampf gegen die hartnäckige Brennnessel zur Seite standen. Und die Kinder der Leute trugen blonde Schöpfe und waren in ihrem Gesicht von Sehnsucht gezeichnet. Man munkelte, sie wären zur nachtschlafender Zeit über dem erleuchteten Mondsee erschienen, mit wallendem Haar, jedes auf einem Stück Holz in großer Schar, ein T-Sieb zum Segel umfunktioniert. Irgendein Gerät von Omas Spindel als Ruder. Die Haut der Töchter der Väter war lichtweiß, wie aus Sand vom hellen Strand gebacken, ging sie im Dorf um. Die Väter, unsere Väter, sagten die Söhne der Väter voller Stolz, stachen wie deren Väter immer schon in See. Weit vor dem Sonnenaufgang zogen sie mit ihren Netzen Fische ans Land und der Fischer Schäler sang. Im Wasser, da schwimmen die Fischlein herum, bald sind sie gerade, dann wieder krumm. Und mal fingen die Fänger viel, mal kriegten sie nur ein paar Schollen zu fassen. In schlechten Zeiten verfingen sich ausschließlich Muscheln und Krebse in die engen Maschen.
Vielen Dank. Es liegt ja eine ganz eigenwillige Schönheit in diesem Text. Wie bist du zu diesem speziellen Sound gekommen, der deine Literatur prägt?
Also bei dem Buch war es noch, dass vielleicht 330 Seiten da waren und ich die Hälfte weggestrichen habe. Dann habe ich eine Liste angefangen aufzustellen, diesbezüglich auch sobald, desto und solche Worte, manch einem hin und wieder, und die habe ich alle weg, raus. Und dann habe ich noch eine Liste gemacht mit anderen Worten, die dann passt bis ins Und hineinging, das auch rauszumachen und nur das Und noch drin zu lassen, wenn es das Und. Und dann habe ich es mir hinterher wieder durchgelesen und komischerweise klang es dann poetisch. Und ich war richtig erstaunt, dass das von mir sein soll. Also das automatische Aufschreiben, das habe ich schon immer gemacht. Aber das automatische Rauslöschen war ja viel, viel wichtiger. Also wegzunehmen, ja.
Wir reden ja oft mit Schriftstellern und es scheint mir so, dass jeder eigentlich so eine Art Zettelkasten hat an schönen Worten oder schönen Sätzen, die er aufhebt. Ist das bei dir auch so? Hast du so einen unerschöpflichen Vorrat?
Nee, das ist aber Tagesform. Also wenn du morgens aufstehst, ziemlich pünktlich um 6 Uhr, dann bis da und da schreibst, hast du am Abend so viel Text zusammen. Und natürlich versuchte ich auch immer Sätze zusammenzubringen. Das heißt, dass wenn jemand beschreibt, dass da eine Kutsche vorbeigefahren ist, dass ich mich über die Kutsche gewundert habe, dann habe ich das zusammengezogen, dann wurde das eine Wunderkutschentour und dann waren Worte geboren, nur durch dieses Verdichten, also Zusammenziehen von 2, 3 Sätzen, na, mach doch einen draus, ja. Mhm.
Du schreibst ja vor allem autofiktional, also dein Leben, deine Lebensverletzung ist so Grundlage für deine Stoffe. Ich glaube, wir sollten mal drüber reden, was dem kleinen Peter eigentlich widerfahren ist, was deine Grundverletzung ist. Kannst du das sagen?
Also bei Rabenliebe ist es ja rausgekommen. Das hat, und die Grundverletzung war natürlich die Einsamkeit. Jemand zu sein, dessen Eltern 2 Kinder allein zurückgelassen haben. Warum muss ich hier in so einem Heim sein? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich war bis zum 7,5 Lebensjahr ein stilles,
nicht sprechendes Kind. Peter Wawerzyniak war, als er 3 Jahre alt war, von seiner Mutter zusammen mit seiner noch jüngeren Schwester, die 2 war, in der Wohnung in Rostock zurückgelassen worden. Die Mutter ist in den Westen abgehauen. Nach 5 Tagen wurdet ihr erst befreit. Ihr kam danach zunächst erstmal in ein Säuglingsheim. Und deine Schwester Beate später in die Psychiatrie, weil sie als nicht förderungsfähig in der DDR galt. Du bist dieser Spur deiner Mutter auch nachgegangen. Du hast versucht, das aufzuarbeiten. Gab es denn eine Aktenlage oder wie hat sich dieses Trauma dir entschlüsselt?
Ich hatte 2005 davor angefangen, mich auf die Mutterfindung, wie ich es damals auch genannt habe, zu machen, weil für mich war Suchen nicht so wichtig, sondern Finden. Ich wollte sie unbedingt sehen, aber ich wollte sie nicht zur Rede stellen direkt. Ich wollte nur mich einfinden, sie befinden oder mich zurechtfinden mit der Situation. Und dann hatte ich die Adresse und ich hatte die Adresse 3 Jahre lang und habe 2 Versuche gemacht, dorthin zu fahren, bin an der Tür umgekehrt. Und dann hat eine Freundin damals in Wewelsfleth mich sozusagen dahingeschubst. Dann hat die Begegnung stattgefunden, 3,5 bis höchstens 4 Stunden. Meine Mutter saß noch mit am Tisch und dann habe ich ihr meinen ganzen Fragenkomplex runtergefragt. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass ein Mensch tatsächlich mit dem Rücken zur Wand versucht zu kommen. Also sie saß erst am Tisch, dann stand sie am Stuhl mit so an der Lehne anfassen und später stand sie neben der Eingangsküchentür mit Händen auf dem Rücken, also noch, und dann aber mit dem Rücken zur Wand. Und das hatte mir eigentlich schon als Bild gereicht. Also zu öffnen war sie nicht. Also diese verdrängte Verdrängung, dann noch in der Verdrängung. Und da entstehen so viele Geschichten, die kann die auch gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Also da waren 2, 3 Fragen, das wusste ich viel besser, wie das damals war. Sie hatte sich aber dieses ganze Lügengespinst, von dem sie gar nicht wusste, dass das schon Lüge ist, weil sie hat das so oft im Kopf gehabt. Ja.
Es ist sehr, sehr berührend, dass du daraus große Literatur gemacht hast. Dieser Roman Rabenliebe hat dich sehr bekannt gemacht. Das war ein literarisches Ereignis. Vor 14 Jahren hast du beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gelesen, hast den Preis bekommen, Ingeborg-Bachmann-Preis, auch den Publikumspreis, mhm, und hast alle so dermaßen berührt. Hast du vielleicht mal eine Stelle, die du uns vorlesen kannst aus Rabenliebe?
Ich mache jetzt einfach Bachmann-Preis. Ich hatte mir damals vorgenommen, so 3 oder 4 Leseebenen anzusprechen. Es ging bis sogar ins Stottern hinein, weil ich das also auch fast stottrig aufgeschrieben habe. Ich habe gedacht, wenn ich mich schreibend verschenke, entfliehe ich dem Teufelskreis der Erinnerung. Schreibend bin ich tiefer ins Erinnern hineingeraten, als mir lieb ist. Schnee ist das Erste, woran ich mich erinnere. Verschneit liegt rings die ganze Welt. Ich hab nichts, was mich freut. Verlassen steht der Baum im Feld, hat längst sein Laub verstreut. Der Wind nur geht bei stiller Nacht und rüttelt an dem Baume. Da, rührt er seinen Wipfel sacht und redet, wie im Traume. Es schneit sanft in den Ort hinein, danach gewinnt der Schneefall an Stärke. Es ist so oft Winter in meinem Kopf. Es schneit so häufig, dass ich denke, in meinen Kinderheimjahren hat es nur Schnee und Winter, Frost und Eiseskälte gegeben. Ich sehe mich eingemummelt, Frost und Rotz klebt an der Nase. Ich bin das ewige Winterkind und der Winterkindern beim täglichen Schneemann bauen. Es ist früh dunkel, die Nacht hält lange aus. Die Sonne steigt nicht über den Horizont. Es schneit auf all meinen Wegen. Aus Schnee besteht der Sommer. Schnee ist nur ein anderes Wort für Sonne. Es ist November, es ist Februar. Ich sitze in einem geräumigen Automobil, einer schwarzen Limousine. Ich bin 4 Jahre jung und in diesem riesigen Automobil. Schneeweiß ist die Landschaft, die ich in Erinnerung habe. Der Fahrer ist ein dunkler Schattenriss. Es ist der Tag, den ich als ersten Tag meines Lebens erinnere. Ein tiefgrauer Tag, der morgens rötlich aufzog und schön zu werden schien, sich dann aber verdunkelte. Ein Tag, der sich hinter einer Wolkendecke verkroch, sich den Tag über als Tag nicht sehen lassen mag und dem Schnee das Terrain überlässt, der aus diesem grauen Himmel wie aus einer alten Pferdedecke geklopfter Staub umherwirbelt. Wie beim Hasen, der bei seinem Lauf über den Acker, den Igeln, nicht davonlaufen kann, ruft Schnee mir zu. Bin schon da. Ach, bitterer Winter, wie bist du kalt. Hast entlaubet den grünen Wald, hast verblüht die Blümelein. Die bunten Blümelein sind worden fahl und entflogen ist uns die Nachtigall. Entflogen. Wird sie je wieder singen? In der vergangenen Woche starb in Schwerin die 5 Jahre alte Lena Sophie. Ihre Eltern hatten sie verhungern lassen. Eine Woche vor ihrem Tod hatte der zuständige Sozialarbeiter nicht darauf bestanden, das Kind zu sehen. Gegen das Jugendamt laufen Anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung. Und ich befinde mich auf dem Weg zu einem Kinderheim. Ich habe keine Ahnung, woher es mit mir geht. Ich weiß nicht, was mich am Ende der Fahrt erwartet. Ich sitze in einer Limousine. Der Frühnebel beherrscht die Landschaft. Im Nebel löst sich der ruhende Ackerstein auf, heißt es. Im Nebel erscheinen all die Dinge in der Natur wie in eine milchige Glasscheibe hineingelegt. Im Nebel wird das Schwere leichter. Die Welt ist mir näher als unter Sonnenbestrahlung im Nebel. Das planliegende, nur zu ahnende, weite Feld tritt geballt aus der Nebelmasse hervor, um sich betrachten zu lassen und wieder zu verschwinden. Das Unscheinbare ist erst in all seiner nebulösen Unklarheit innig zu erleben. Der an einem gewöhnlichen Tag ignorierte, große, stumme, unscheinbar am Wegrand schlafende Ackerstein tritt wacher aus dem Nebel hervor, gewinnt an Würde und Gewichtigkeit. Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald, siehst du, bald, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt im klaren Golde fließen. Leben ist Nebel und Nebel ist Leben, rückwärts wie vorwärts gelesen. Mögen diese beiden Worte, Nebelleben oder Lebe Nebel, in Gold gefasst, untereinander aufgeschrieben, auf meinem Grabstein stehen. Denn Nebel mögen heißt Zuwachs durch Verschwinden anerkennen. Nebel als Grundlage allen Seins zu werten heißt, Nebel als Dauerausstellung und Fingerzeig annehmen, das unerhörte Flüstern. Nebel weiß ich um mich, der es gut mit mir meint.
Peter Wawerzinek mit einem Ausschnitt aus seinem großen Roman Rabenliebe, für den er auch den Ingeborg-Bachmann-Preis im Jahre 2010 bekommen hat. Der Roman Rabenliebe hat ja irgendwie auch dein Leben verändert. Also du bist berühmt geworden damit. Was hat es mit dir gemacht? Hat es dich auch als Mensch verändert?
Es hat mich ein Jahr lang, also das war am 19. August, ist das Buch rausgekommen, Rabenliebe. Und ich habe gesagt, ich mache bis zum 19. August nächsten Jahres alles mit, was so jetzt verlangt wird von einem, der bekannt ist. Lesungen, Fernsehen, Talkshows. Ich war mit Heino zusammen in der Talkshow, ja, über Traumata. Heinos Trauma war, dass sein Sohn Heino werden wollte und er ihm nicht beibringen konnte, dass es Heino ja schon gibt. Talkshows, Lesereisen, sonst wie was. Es war aufregend, aber es war zeitlich begrenzt. Ich wusste am 19. August im nächsten Jahr, und die im Verlag wussten das auch, ist Schluss damit und ich gehe wieder zurück in ein normales Leben mit.
Rabenliebe, war das richtige Buch zur richtigen Zeit? Es gab ja damals auch im Westen durchaus die Diskussion um Kinderheime, im Osten auch. Du hast damit richtig was bewegen können, Aufarbeitung.
Ja, als der Verleger gesagt hat, das hätte 2011 nicht mehr geklappt, habe ich dem auch zugestimmt. Ohne, dass wir darauf zugearbeitet haben. Es war kein Heimkind-Geburtstag oder kein Kleist-Geburtstag oder was weiß ich, wo andere Autoren darauf zuarbeiten.
Ja, wie wir Medien auch so ticken, wir brauchen immer einen Anlass.
Genau. Und es war gerade eine Diskussion, Frau Bachmann, ausgebrochen, auch im Westen über die kirchlichen, klösterähnlichen Behandlungen, die auch ganz bösartige Sachen waren, und eben die Kinderheim im Osten. Das war gerade da kurz vorher ein Thema geworden. Mhm. Und irgendwie bin ich da genau reingekommen und Mutterfindung und so weiter. Also Heimkind hätte am nächsten Jahr nicht mehr so interessiert. Und ein Jahr vorher, 2009, wäre es zu früh gewesen.
Ja, also auch mal Glück gehabt.
Ja.
Oder Gespür.
Ein paar Mal im Leben habe ich das wirklich. Genau an den Punkten, genau an den Situationen kam dieser Zufall, wie allgemein gesagt wird. Aber ich sah es gar nicht als Zufall an. Ja, so.
Und nach Rabenliebe ist ja Beate, deine Schwester, die mit dir damals in dieser Rostocker Wohnung eingesperrt war, auch stärker in dein Leben getreten. Wie kam es dann zu diesem Film, Lief allein? Ein beeindruckender Dokumentarfilm. Du gehst auf Spurensuche mit Beate, was aus euch wurde in der Kindheit. Wie ist das entstanden?
Ja, ich habe dann immer gehört von den Kinderheimen in der DDR und dann waren da irgendwelche bösen Erzieher und dann irgendwelche. Und hatte gedacht, nee, die Bannhardt in Nienhagen am Gespensterwald im Haus Sonne, das war klasse. Und die ganzen anderen Frauen, die waren klasse. Das war nicht bloß Mutterersatz, sondern die waren wirklich okay. Und dann wollte ich über Bunny einen Film machen, weil die war dann über 80. Und dann habe ich gedacht, dann geht die letzte Zeugin, die letzte wirkliche mit Nachkriegskindern, mit diesen ganzen Flüchten und die ganzen Wirren, diese Kinder, wer kümmert sich drum? Die hat es gemacht, ganz liebevoll. Und wenn die tot ist, habe ich gedacht, dann ist keiner mehr, den man fragen kann. Und so ging der Film los. Und dann wollte ich einfach mit Steffen damals einen Film über Barney machen. Und sie erzählte halt eben sehr viel über die Schwester, warum die keine Chance hat und was sie jetzt immer noch ärgert an dem Tatbestand, dass wir getrennt wurden als Geschwister. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir Beate dazu. Dann war sogar ich bei der Mutter und hatte plötzlich 8 Geschwister dazu. Dann ist das hauptsächlich der Film mit Barney als Vermittlerin, meine Schwester und die Annäherung, uns gegenseitig die Orte zu zeigen, wo wir als Kind leben mussten, gelebt haben. Und
der Film heißt Lief allein, Mutterseelen allein, kann man das übersetzen?
Physisch.
Ja. Ja, und er ist nicht nur spektakulär wegen des Inhalts. Es ist ein Drama voller Wärme erzählt. Es hat aber auch eine spektakuläre Bildsprache. Also die Mutter wird zum Beispiel in einer spielfilmartigen Szene dargestellt von einem Mann in Frauenkleidern. Also das sprengt auch ein bisschen die Form des Dokumentarfilms, oder?
Also ich habe ja mit aufgeschrieben, was dort geredet wurde. Und in dieser Szene im Wald, gespielt durch Shorty, den Schauspieler, sind original die Wortwechsel, die wir geführt haben. Wenn man das jetzt nicht gespielt hätte, dann hätte man das nicht geglaubt. Also wenn jemand darüber redet, das Kind und sie erzählt, ja, hier müsste eigentlich auch mal wieder Staub gewischt werden. Das kannst du nicht normal erzählen. Da würde man hier sagen, Wawerziner hat sich was ausgedacht, um nachher rein noch die Mutti schlecht zu machen. Aber das in so einer Schauspielgruppe mit ihm dann so Kittelschürze, so da, also durch die Verfremdung,
ja,
kommt das dann besser rüber. Du weißt nicht, ist das jetzt Klamauk, spielen die das? Aber du kannst es nachfühlen, dass da was dran ist. Es weiß ja keiner, dass das Originalgespräch ist, aber der Stoff für die Szene war es auf jeden Fall. Ne?
Ja. Peter, du machst dich ja sehr nackig. Du lässt die Menschen komplett ran an dich. Was macht das denn mit dir? Rührt das immer wieder die alten Wunden auf oder ist es therapeutisch befreiend?
Es ist auf jeden Fall erstmal befreiend und manchmal geht es auch sogar einen Spaß daran haben. Also ich bin ja dann adoptiert worden. Ich kannte vorher nur Kinderheim und dann plötzlich eine Adoptionsfamilie. Die früher einen Hund hatten, einen Schäferhund, aber der wollte das nicht so wie sie. Und in den Ferien ist der Schäferhund dann zum Spaziergänger herüber gewechselt und dann auch mit ihm gegangen. Ach, ich lese es einfach mal vor. Ein wohlerzogener Hund, zu dem man nur Platz sagen brauchte. Und schon hätte er sich hingesetzt. Und auch wäre er nie von der Seite gewichen, so etwas wie ein Familienmitglied geworden, dass sie am Sonntag im großen Waschzuber gebadet hätten und eingeseift wie ihr eigenes Kind. Dem Stöckchen nach wäre der Hund gelaufen, so oft sie ihn geschleudert hätten, weg und aus sei es damit gewesen, wenn sie aus zu ihm gesagt hätten. Und so will die Adoptionsmutter auch ihren Adoptivsohn folgsam zu Werke gehen sehen. Den Schäferhund hätten sie in ihrer Wohnung kaum gespürt. Wo soll es denn da mit einem Kind Probleme geben? Platz sei in der kleinsten Hütte, hätten sich die Adoptionseltern gesagt. Und also war dem Neuankömmling aus Platzgründen kein eigenes Bett eingerichtet. Ich liege also bei den Adoptionseltern im Doppelbett. Ich fülle den Freiraum zwischen ihr und ihm aus. Zwei Federkernmatratzen, der ganze Stolz der Hausfrau, von denen sie hochachtungsvoll spricht, wobei sie die Silben Federkernmatratze stark betont, als ginge es um Juwelen. Federkernmatratze beschliefe in der Umgebung keiner. Federkernmatratze fände sich nur bei feinen Herrschaften. Federkernmatratze sei Schlafkomfort, pur, edel, hilfreich und gut sei sie. Bilde starke Charaktere, je hochwertiger die Federkernmatratze, desto intensiver wirkte der Federkern der Matratze auf das menschliche Gemüt. Man fütterte den Geist, wie man sich bettet, man habe sich zu betten, wie man angesehen sein wollte unter den Leuten. So ihre Theorie zur Federkernmatratze. Alles, was ich sonst aus dieser Vergangenheit erinnere, ist matt und grau und mit den Jahren auch stumpf geworden. Aber so deutlich, als hätte ich es erst vorige Nacht verlassen, ist mir das Bett der Adoptionseltern wieder vor Augen. So oft ich an die erste Nacht und all die Nächte nach der ersten Nacht dort zurückdenke, befällt mich das kindliche Grauen. Ich liege doch in der Mitte über dem Spalt der beiden Federkernmatratzen, der geschlossen ist, wenn ich zur Nachtruhe liege, sich aber öffnet, auseinanderklafft, legen sich von rechts und dann von links die beiden Nachtleiber der Adoptionseltern auf die Matratzen und sie regeln sich unter ihren Federbetten, traktieren die Federkernmatratzen, dass die sich biegen unter den Lasten, wobei sich zwischen den Rändern der Federkernmatratzen ein klaffender Spalt bildet, der mich in eine beklemmende Situation bringt. Und aus dem wohligen Schlaf reißt es mich über einen tiefen, tiefen Schlucht, hänge ich plötzlich und kralle mich an Berghängen fest und drohe, wenn die Kräfte jetzt nachlassen, unweigerlich abzustürzen. Mit Armen und Beinen halte ich mich über diesen Abgrund und rette jede Nacht meine körperliche Schmächtigkeit mit der Fußzehe, den Fingerspitzen vor dem Absturz in den Federkernmatratzengraben, den Federkernmatratzen-Canyon.
Also das ist wirklich große Kunst, diesem Drama so viel Witz abzugewinnen. Mir fällt an dieser Stelle ein, ich habe dich das erste Mal erlebt, Mitte der 80er Jahre in Berlin, Prenzlauer Berg, Räucherschuppen irgendwie, und da jagte ein Limerick den nächsten. Ich wusste gar nicht, dass du Werzinek heißt. Schappi wurdest du genannt irgendwie. Schappi, wo kommt das her?
Kinder sind so gemein. Wir spielten dann Fußball und spielten auch so zusammen und dann sagten die mir, sag mal, wie heißt du denn? Und dann habe ich gesagt, Wawerzinek, dann haben sie daraus Wawa gemacht, Wawa, dann Wauwau, dann hieß ich Frohlig, Pal und irgendwann Schappi. Und dann habe ich versucht, aus Schappi was anderes zu machen. Also Schapajew wurde nicht angenommen, Schapnelli, Das war ein Fußballer, ich war ein bisschen Fußballer, der ist durch einen Kopfball, der ins Tor ging, entscheidend, aber am Torpfosten tödlich verunglückt. Und dann habe ich irgendwie SC Happy in späteren Jahren draus gemacht. Also einen Punkt dazwischen gesetzt zwischen Chappi und Doktor der Fröhlichkeit.
Ja? Also Sie merken, er ist ein Multitalent, kann singen, kann malen, zeichnen, schreiben, performen. Also damals Performance-Künstler in der DDR, das war schon was. Und Stegreif-Poet. Und wie gesagt, das war irgendwie so eine Limerick-Show. Kannst du noch was erinnern?
Mein allererster, ich war 15,5 ungefähr. Also als ich begriffen habe, Reim, Butter, Mutter und wieder Reim. Als ich diesen Fünfer begriffen hatte, dann Aschtonnengerüche stiegen in die Küche, stiegen zum Fenster der Küche hinaus, waren nur kurz im Haus und hinterließen 712 Flüche. Eine Frau in Eisbeiz-Zellerfeld, alltäglich in ihren Kellerfeld, sie treibt das als Sport und hält persönlich auch Rekord, zumal sie jedes Mal etwas schneller fällt. Und das kam wirklich von Ringelnatz her. Das kam von, ich würde ohne Bedenken dir eine Kachel von meinem Ofen schenken. Ich kann es dir leider nicht beweisen, denn mein Ofen ist aus Eisen. Das war irgendwie, da fehlte eine Zeile, sonst wäre es auch Limerick geworden. Und das hat mich das erste Mal angestachelt, diese zweite Zeile zu finden. Und hat dann später auch wirklich so weit geführt, dass ich Irland 13 oder 14 Mal persönlich dann besucht habe.
Hälfte deines Lebens hast du in der DDR verbracht, Hälfte jetzt im geeinten Deutschland ungefähr. Wie war das für dich? Wie hast du den Mauerfall erlebt?
Ich hatte vorher mit Matthias Bader-Holst so eine Art Performance gemacht, Chappi und Bader. Nicht in Berlin, wir haben keine Auftritte in Berlin gehabt, also ganz selten nur. Wir haben einfach gedacht, wir fahren im Land umher. Leute zu beglücken, wie wir dachten, an Orten, wo sie absolut damit nicht rechnen. Er hatte Gedichte, die konnte der alle, also so ungefähr 90 Gedichte hatte der alle im Kopf. Und ich hatte immer so Texte bei, die habe ich dann unterwegs aufgeschrieben. Und dann haben wir das erste Mal in Halle an der Saale, weil sich da fiel aus diesem Kuppel oben ein Tropfen dauernd runter. Und um diesen Tropfen, den einzufangen oder absichtlich vorbeifallen zu lassen und herher zu machen, um diesen Tropfen rum haben wir die Wartende nachts, also ich glaube, der Zug fuhr erst um 2:30 dann, haben wir die unterhalten mit unserem, aber es hat dann keiner mehr gesagt, was ist denn das? Ja, also an den Orten, den Leseorten hätten alle gesagt, also dafür bezahlen wir kein Geld, dafür kommen wir nicht her. Aber da war das willkommen. Wir sind in Schrebergärten gegangen. Wir haben Feuerwehrleute beim Einsatz versucht zu unterhalten und später auch sogar einen Film drüber gemacht. Und dann war eben die Wende und da kam der Erich Maas, den muss ich auch wirklich danken, auch leider schon gestorben. Der hatte sein Kunststudium unterbrochen in Köln. Und sagte, in Ostberlin muss man jetzt die nächsten 2 Jahre sein. Und er kam auf die Idee, einen Verlag zu machen. War erstaunt, dass ich überhaupt keine Texte übrig behalten. Es waren Texte, die wurden geschrieben, die wurden vernichtet, die wurden teilweise flambiert und aufgegessen, also mit Japanpapier. Aber es blieb nichts übrig. Und da habe ich dann das erste Buch gemacht, innerhalb von einer Woche, und es Nix genannt. In großen Buchstaben, da sah das noch aus wie eine kosmische Recheneinheit. Alles, was ich an Themen eventuell einem schriftstellerischen Leben bringen wollte, habe ich damals Mülltonne genannt. Ja? Und ich habe letztes Mal auch wieder reingeguckt. Ich habe einiges von diesen Themen, die ich damals so locker aufgeschrieben habe, tatsächlich dann Buch werden lassen. Also nichts ist dann einem aufgefallen, der blieb mit dem Fahrrad neben mir stehen und sagte, er ist Jurymitglied. Ich wusste gar nicht, was Jury ist, in Klagenfurt. Er würde mich gerne aufgrund des Buches Nichts, das sei ja die neue Literatur, das sei ja klasse, dass man die DDR so überwinden kann. Und dann, der hat gesagt, du hast Bedenkzeit, 6 Wochen. Und dann war Wolfgang Hilbig in der Nähe und da bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, hey Wolfgang Hilbig, entschuldigen Sie, da hat mich einer jetzt angeladen und dann soll ich da hinfahren. Und dann hat er gesagt, nur wenn du dir sicher bist, da ist er im Leib, wenn du dir sicher bist, dass du einen von den Preisen kriegst, das brauchst du da nicht hin. Und dann habe ich gedacht, okay.
Und dann hast du Rabenliebe genommen.
Nein, da war das noch Moppelschappig.
Ach,
war
tatsächlich?
Noch diese,
damit warst du auch schon mal in Klagenfurt.
Genau.
Ist aber nichts geworden.
Das war
dann
91. Vierter Platz.
Ehrlich,
von 22.
Oh, toll.
Ja.
Und zwischen 94 und 99 hast du unglaublich viel geschrieben. Bei Transit sind, glaube ich, 5 Bücher erschienen. Ja. Jedes Jahr ein neues.
Jedes Jahr.
Und dann wurde es plötzlich ganz still um Peter Wawerzinek. Ja, was war denn los?
Dann war die Jahrtausendwende, dann war ich irgendwie ausgelaufen. So habe ich es nach draußen hin verlautbaren lassen. Aber ich hatte in der Alkoholwelt mich schon so tapfer geschlagen, dass ich einer von den frühen Verlierer zählen konnte. Und da hat er dann diese Alkoholtherapie gemacht. Und
also du konntest erstmal ein paar Jahre nicht schreiben, Schreibblockade wegen des Alkohols.
Ja, ich habe gedacht, das muss jetzt mal erledigt werden.
Glaubst du denn, dass deine Alkoholsucht auch was mit der Wende zu tun hat? Wärst du auch alkoholkrank gewesen, wenn es die DDR noch geben würde?
Ach, es gibt bei so Künstlern, also Schriftstellern, Schreiberlingen wie ich, gibt es den großartigen Fehler, dass man denkt, man wäre einfallsreicher im Alkohol. Man würde sich lösen. Man käme mit den Leuten einfach viel besser ins Gespräch. Auch die Leute, die besoffener werden, würden sich öffnen. Das ist ein Trugschluss, den kann man bis ans Lebensende beibehalten. Ich war ja auch im Theater und irgendwann war das in der Kantine dann. Der Einzige, der immer wirklich betrunken war, war ich, der es eigentlich gar nicht vorhatte. Und überall habe ich erzählt, dass ich nur hin und wieder trinke. Dann habe ich mir mal einen Tag vorgenommen, nicht rauszugehen. Und dann habe ich gedacht, ey, rausgehen, spazieren gehen wirst du ja wohl mal können. Aber doch nicht in die Richtung zu der Kneipe. Ja, also jetzt kannst du dich doch beweisen. Und dann wurde da nichts draus. Und irgendwann musste ich sagen, dass ich selber auch mir bloß Zeugs noch einrede. Am meisten hat mich erschreckt, als ich mir vorzustellen suchte, wie viele Tankwagen ehrlich vorfahren würden, wenn sie mir zeigen würden, den Alkohol, den ich so ab 17. bis zum 40. getrunken habe.
Du hast ja dann viele Jahre Therapie gemacht, 4-5 Jahre, glaube ich, und hast dann aber kontrolliert getrunken. Geht das?
Das war der Herzenswunsch mit dem Therapeuten. Also ich wollte nicht trocken werden. Ich wollte nur gesagt bekommen, wie man das runterpegeln kann und wie lange das dauert. Und da war, das war ein 68er, der Dr. Gedig, und der hat gesagt, also dir sehe ich an, dass du das wirklich willst. Brauchen wir nicht auf trocken machen und so weiter und so fort. Weil ich hatte Angst davor, wenn man dann wieder einen Schnaps trinkt, dann, dass das alles wieder aufrollt. Und ich wollte irgendwie mich selber nur beherrschen lernen. Und dann hatte ich da gesagt, okay, dann bleibe ich hier in Wewelsfleet. Wie lange wird denn das dauern? Und dann sagte der 3,5 Jahre, worüber wir reden. Und damals habe ich dann auch gesagt, dann bleibe ich jetzt hier. Ich fahre auch nur nach Berlin schnell noch ein paar Sachen holen für die 3,5 Jahre und bin dann da geblieben. Und es hat dann wirklich auch 4 Jahre gedauert. Dann hat er mich entlassen und hat gesagt, das schaffst du schon. So, und da sind dann noch viele, viele Leute gekommen, die gesagt haben, also den habe ich gestern besoffen gesehen, bis zum geht nicht mehr. Also das hat manchmal geklappt, manchmal nicht geklappt. Dann wurde es wirklich immer weniger. Dann hatte ich die 3-Drinks-Regel. Dann hatte ich Freunde in den Kneipen, die, sobald es auf den 4. Drink ging, den 4. Drink weggenommen haben. Und man muss jetzt wirklich sagen, so seltsam, weil das ist, man soll so schlimme Krankheiten, wie ich es jetzt hatte, Krebs oder so, gar nicht verteufeln. Durch die Chemos, durch diese jetzt 4 Jahre insgesamt, bin ich dahin gekommen, wo ich hätte eigentlich durch die Therapie schon hätte viel früher hinkommen sollen.
Also, aber durch die Therapie war es dir dann auch möglich, wieder zu schreiben. Rabenliebe, dann kam Schluckspecht und dann kam noch Liebestölpel.
Genau.
Warum eigentlich so eine Vogelleidenschaft? Bist du so ein verkappter Ornithologe?
Nee, ich war, wie gesagt, das schweigsame Kind. Und genau. Ich stand am offenen Fenster als Kind und habe Vögelchen eben gerne zugesehen. Und da haben die Erzieherinnen gemeint, es wären Regungen in meinem Gesicht abzulesen gewesen, die ein viel Inneres beteiligen. Und die haben mich da auch dann wirklich stundenlang am Fenster stehen lassen und haben gesagt, also da besteht noch Hoffnung, also dass der vielleicht dann doch irgendwann was rauslässt von seiner inneren Welt. Ja.
Also die haben dich fasziniert. Es ist jetzt keine Erfindung des Verlags gewesen.
Schluckspecht, Schnapsdrossel, Blaumeise. Das waren alles solche Worte, wo man Alkoholiker auch mit beschreiben könnte. Und bei Rabenliebe war so ein Verbeugen vor den Vögelchen im Winter, wo ich gedacht habe, also wenn du jetzt Gelegenheit hast, autobiografische Bücher zu schreiben, bedank dich doch bei einzelnen Vögeln.
Wobei Liebestölpel auch wirklich gut ist, weil es das trifft. Von der Schwierigkeit, geliebt zu werden, das anzunehmen und zu lieben. Konntest du bei der Geschichte, die du hast, bei der Kindheit, Liebe lernen?
Ja, ich glaube, ich bin den längsten Weg wahrscheinlich gegangen zur Liebe hin. Also jetzt erst vor 2 Jahren mich richtig verliebt in eine Frau. Und es ist wahrscheinlich auch der Weg des Bücherschreibens, das dann dahin führt, sich selber dann erstmal auch anzunehmen. Also so, das ist ja nur der Schreibende, das ist ja nur der Singende, also als der Mensch sich. Und dann das Gefühl zu haben, dass ein anderer Mensch das auch sieht. Also ich habe bei Annäherung sehr viel Komplexe gehabt. Ich konnte mir Liebesfilme gar nicht angucken. Alle waren begeistert im Kino. Ich habe beschämt nach unten geguckt. Ich konnte das gar nicht hören, wenn jemand gesagt hat, ich finde dich toll oder sowas. Da habe ich immer gedacht, ich kann mich selber verklapsen und so. Und ich glaube, dass dieses Buch, Liebestölpel, dann da auch dazu geführt hat, dass ich mich dann richtig verlieben konnte.
Wer hat dir denn eigentlich den Weg geebnet, Vertrauen in die Kraft der eigenen Worte zu finden? Wie war dein Deutschlehrer auf dich zu sprechen?
Der hatte bei einem Diktat dann vor Klasse gesagt, also von Peter, die Diktate bewerte ich nicht mehr wie Diktate, sondern da müssen wir schon mit literarischer Elle rangehen. Und dann war eine Schullesung, Jan Koplowitz kam in die Schule und las von Hanoi, wo ich noch dachte, es geht um Vietnam oder irgendwas, Halle Neustadt.
Ach so.
Und er hatte einen weißen Bart und er war lustig und er holte aus seiner Tasche das neueste Doppelalbum, das erste Doppelalbum, LP, das es überhaupt gab, ja, mit Bob Dylan raus.
Oh.
Hielt es hoch in unserer Klasse und sagte, das müsst ihr hören, ja. Und dann habe ich gedacht, wenn du das als Schreiberling, als Schriftsteller schaffst, die neuesten Platten zu haben in der DDR, dann will ich das auch werden. Das war die beiden Urzustände. Und
ich weiß, du hast dir dann auch einen Plattenspieler angeschafft. Und du hörst auch jetzt, wenn du schreibst, unter Kopfhörern Musik. Ich finde, man merkt das auch, weil deine Literatur so rhythmisch ist.
Ist schon seltener geworden.
Ja.
Also bei diesen Büchern, das habe ich Thomas Kunz mal gesagt, eigentlich müsste man bei den drei mit den Vögelchen reinschreiben, was für Zwitschergesänge ich da im Kopf hatte. Jetzt sind es manchmal noch Jazzplatten, manchmal sind es noch alte Platten. Und jetzt ist es eigentlich nicht mehr so direkt die Musik, die mich antreibt. Jetzt ist es auch altersgemäß, jetzt ein bisschen ruhiger.
Ja. Du hast jetzt deinen ersten Gedichtband vor nicht allzu langer Zeit rausgebracht. Letzte Buchung heißt der.
Und damals war ich so weit unten, wo ich gedacht habe, na, das wird dein letztes Buch sein. Deswegen heißt es auch noch Letzte Buchung, weil die, ich lese es vor. Es geht um die Kindheit. Zusatz. Mein Lehrer schlug mir ins Gesicht, als ich ihm den Hang zum Faulsein gestand. Hab Nachholestunden in Kneipen abgesessen, verfiel dem charmanten Gerstensaft in rauchigen Horten. Hab Rosa aufgeschnappt, Mundgeruch, Kopfschmerz, Stuss erlitten. Und das sind die Unglückspfennige, die ich gerne zahlte. Aber die Jugend ist verrauscht, Altern wird deutbar. Einer will in seinem Garten das Brunnenloch erweitern, einer hat zum Geburtstag eine Tonanlage geschenkt bekommen, es wirbelt Staub, es trommelt freie Rhythmen, Schlüsselringe klappern an gehässigen Hüften, ich blicke in feinen Regen, von Niesel geht Weihe aus. Ein Tag unter Tropfen ist Suche nach der besseren Existenz. Dazwischen ein Ferngespräch, nicht mehr im Hochsuff mit der Mutter.
Peter Wawerzynek aus Letzte Buchung, dem letzten Buch, was wir kennen, aber es werden noch viele Folgen. Du hast gesagt, der Krebs ist erstmal besiegt. Es geht dir einigermaßen
um. Liebe, also, liebe Jazzmusik und eben noch ein paar Vorhaben. Also,
was willst du noch schreiben?
Also ich wollte immer schon noch ein Kinderbuch machen, möglichst mit eigenen Illustrationen. Ich wollte immer die absolute Oberliga erreichen mit der Novelle. Ich träume davon, sowas wie die Schachnovelle zu schreiben, Hauptsachnovelle. Einen Anlass muss dieser Text haben, der am Anfang kommt und am Ende nicht aufgelöst wird. Und da zwischen 100 Seiten habe ich mir so vorgenommen, noch habe ich das Thema nicht.
Hier fliegt gerade ein Schmetterling durch das untere Schloss, wo das Literaturcafé von NDR 1 mit Peter Wawerzynek heute stattfindet. Und das ist doch ein Glücksbote, oder? Wie
ja,
siehst du
natürlich.
Das?
Natürlich. Wenn man jetzt den Finger ausstreicht, das kannst du ja alles im Radio nicht sehen, setzt er sich auf diesen Finger rauf. Also er ist noch ein bisschen scheu. Den habe ich erst seit 3 Tagen.
Ja. Und jetzt sucht er doch
und
die Freiheit.
Und so viele Leute noch.
Oh, er kommt wieder.
Schmetterlingsnovelle.
Das ist das Zeichen. Also Peter Wawerzynek hat noch viel vor. Wir wünschen dir vor allem erstmal einen schönen 70. Geburtstag. Ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst im Literaturcafé von NDR 1 Radio MV. Mein Name ist Anke Jahns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Applaus